Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, ich grüße euch wieder ganz herzlich zu unserer heutigen Bibelstunde. Es ist schön, dass immer wieder mal jemand Neues dazukommt. Und ich möchte euch, der das jetzt hört, ermuntern, weist doch auch noch andere auf diese Bibelstunde hin. Ich bin mir sicher, der Herr will noch manchen auch durch diesen Dienst, der übers Telefon geschieht, segnen und geistlich weiterbringen. Weil nun aber immer wieder neue da sind, deswegen am Anfang jedes Mal so ein paar kleine Informationen über den Hintergrund und über den Ablauf der Bibelstunde. Mein Name, für alle, die mich noch nicht kennen, ist Rainer Wagner. Ich bin Gemeinschaftspastor in der evangelischen Gemeinschaft in Meckenheim in der Pfalz. Früher hieß das Prediger, ist aber das Gleiche. Manche kennen mich auch durch Evangelisationsdienste, die ich in Deutschland hier und da halten darf, durch Glaubenstage, wo man mich als Referent eingeladen hat und Seminare, die ich halten durfte. Wiederum andere waren mit mir schon bei Freizeiten oder Missionsdiensten, ob in Kirgisien, ob in Russland, ob in der Ukraine. Also von daher, etliche kennen mich. Ich kenne euch nicht alle, die ihr am Telefon seid im Augenblick, aber das ist nun mal einfach so. Wer zuhört, den nehme ich nicht wahr. Nun, wie ist es zu dieser Bibelstunde gekommen? Natürlich durch Corona. In den letzten 2 Jahren gab es immer wieder mal Zeiten, wo wir keine Gottesdienste mit Präsenz, also wo die Einzelnen im Gottesdienstsaal sein konnten, halten durften. Und dann haben wir überlegt, wie können wir den Menschen Gottes Wort nahebringen? Und dann kam schnell der Vorschlag, das geht auch über Telefon, es geht auch übers Internet. Und dann haben wir das so begonnen und in den Bibelstunden, die wir am Telefon nun halten, werden genau die gleichen Themen behandelt, wie wir sie in unserer Gemeindebibelstunde halten. Unsere Gemeindebibelstunde ist jedes Mal mittwochs um 19 Uhr in unserem Gemeindehaus in Meckenheim in der Pfalz, in der Sandgasse 31. Ich nenne diese Adresse bewusst. Sollte mal jemand in unserer Gegend sein und es einrichten können, ist er ganz herzlich zu unserer Bibelstunde mit Präsenz, also mit Gegenwart von allen, eingeladen. Sonntags hat meine Gemeinde auch um 10.30 Uhr einen Gottesdienst, der live übertragen wird, über die gleiche Telefonnummer und zusätzlich auch noch übers Internet. Die Internetadresse ist www.gemeinschaft-meckenheim.de. Auch da seid ihr ganz herzlich dazu eingeladen. Der Ablauf einer telefonischen Bibelstunde ist ähnlich einer normalen Bibelstunde. Eine einzige Sache gibt es natürlich nicht. Rückfragemöglichkeit. Sowas gehört zur Bibelstunde eigentlich dazu. Aber wir haben versucht, anderweitig Elemente einzubauen, die Gemeinschaft wenigstens ein bisschen möglich machen. Und vielleicht sind Sie krank und können keine Gemeinschaft momentan mit anderen halten. Auch aus diesem Grund einige Hinweise in diese Richtung. Wir singen gemeinsam die gleichen Lieder, die auch in der Bibelstunde in Meckenheim mittwochs 19 Uhr gesungen werden. Wir hören gemeinsam auf dasselbe Thema, betrachten denselben Bibeltext. Die Lieder nehmen wir aus 2 Liederbüchern, die ähnliche Lieder haben. Einmal aus dem Gemeinschaftsliederbuch Jesu, unsere Freude. Das ist das Buch, das in den Stadtmissionen und landeskirchlichen Gemeinschaften üblich ist. Und dann aus dem geistlichen Liederschatz, das ist das Liederbuch, das in den Brüdergemeinden üblich ist. Ich sage jedes Mal die Liednummer in beiden Büchern an und dann können wir einfach mitsingen. Sei es bei einem Chor, sei es bei einem Solovortrag, es sind dieselben Lieder, die ihr am Telefon mitsingt und in dem Wissen auch die anderen singen dieselben Lieder mit. Es hat sich als sehr hilfreich gezeigt, dass man sich zu dieser telefonischen Bibelstunde eine Bibel mit hinnimmt. Wenn man die genannten Bibelstellen nachschlagen kann oder wenigstens die hauptsächlichen Texte, bleibt man einfach länger geistig frisch, Man schaltet nicht so schnell ab, denn es ist ja gar nicht so leicht, einer längeren Bibelstunde am Telefon zuzuhören. Soweit meine Vorbemerkungen, damit ihr die Zusammenhänge kennt. Sollte es jemand einrichten können, auch direkt mal bei uns zu sein, herzlich willkommen auch in Meckenheim und jetzt herzlich willkommen zu unserer Bibelstunde. Eine Bibelstunde ist auch ein Gottesdienst. Und unsere Gottesdienste beginnen wir im Namen unseres dreieinigen Gottes. Und das wollen wir jetzt auch bei der Bibelstunde tun. Wir beginnen diese Bibelstunde im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lasst uns zu Beginn ein bekanntes Glaubenslied singen. Das Lied Gnade muss es sein. Wir finden es im geistlichen Liederschatz an der Nummer 527 und im Gemeinschaftsliederbuch an der Nummer 294.
Gnade ganz allein, alles andere geht in Stücke, ist nur eine schlechte Krücke. Gnade hält allein, Gnade muss es sein. Alles, was ich selbst erworben, hat die Sünde ganz verdorben. Gnade muss es sein, Gnade ganz allein. Bist du blind vor Schmerz und dir bricht das Herz, wenn im Tal es düster dunkel, schau ich auf, trotz allem funkelt mir der Gnadenschein, Gnade muss es sein. Also Gnade allein, Gnade muss es sein, Gnade zum Bleiben, Gnade zum Gehen, Gnade getrost beim Herrn zu stehen. Nichts als Gnade allein, Gnade muss es sein. Nichts als Gnade allein, Gnade muss es sein.
Ja, liebe Schwestern und Brüder, das ist die Hauptbotschaft unseres Glaubens. Wir stehen auf der Gnade. Für was Gnade? Sehr viele Menschen, die mit dem christlichen Glauben sich nur oberflächlich beschäftigt haben, könnten das gar nicht erklären. Gnade bedeutet eine unverdiente Zuwendung. Und bei uns geht es um die unverdiente Liebe Gottes, die er uns entgegenbringt. Am deutlichsten sehen wir diese Liebe in Jesus, der aus Liebe zu uns am Kreuz gestorben ist. Wir wissen, dass wir Sünder sind. Wir haben an vielen Punkten im Leben versagt. Eigentlich sagt Gottes Wort, die Bezahlung für die Sünde ist der Tod. Und damit ist die Verdammnis gemeint, nicht nur das Sterben des Leibes. Aber Gott will nicht den Tod des Sünders. Gott will, dass er lebt, so sagt es schon der Prophet Hesekiel. Und aus diesem Grund begnadigt Gott Menschen, die sich als Sünder erkennen. Er begnadigt jeden, der zu ihm kommt mit seiner Schuld. Aber wichtig ist, zu ihm zu kommen. Im Augenblick betrachten wir in der Bibelstunde die Bergpredigt. Zwei Bibelarbeiten zur Bergpredigt haben wir jetzt schon gehört. Wenn man die Bergpredigt sich ansieht, könnte man denken, Gott stellt doch harte Forderungen an uns Menschen. Das, was Jesus hier verlangt, ist eigentlich noch viel härter als das, was im Alten Testament durch Mose den Kindern Israels auferlegt wurde. Nun, das mag äußerlich sein. Gott ist ein gnädiger Gott, der allerdings die Sünde und die Übertretungen der Menschen vergibt. Und darüber werden wir einiges hören in den einzelnen Bibelstunden, die sich um diese Bergpredigt drehen. Lasst uns jetzt zu Beginn gemeinsam beten. Ja, Jesus Christus, hab Dank dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und du kennst jetzt jeden von uns, du kennst mich und du kennst jeden an den Telefon. Du kennst die, die sich schon gefreut haben auf diese neue Bibelstunde. Du kennst die, die das erste Mal reinhören und neugierig sind auf das, was kommt. Du kennst die Kranken, die gerne auch direkt in der Gemeinde wären, aber nicht da sein können. Und du kennst die, die aus einem anderen Grund einfach jetzt nur am Telefon zuhören können. Du bist ein gütiger Herr. Du hast uns das in dem Lied so zusagen können. Gnade hält allein. Mach jeden von uns deine Liebe und Gnade groß, auch heute. Stärke die, die Stärkung brauchen. Öffne denen die Augen, die vielleicht jetzt im Augenblick auf einem falschen Weg gehen. Halte jeden von uns fest. Du meinst es gut mit uns, Herr. Hab Dank dafür. Amen. Wir wollen jetzt noch auf ein zweites Lied hören. Und zwar auch auf ein älteres Lied, aber ein Lied, was viel aussagt über unseren Dienst für Gott. Es ist das Lied Auf, denn die Nacht wird kommen. Wir finden es im geistlichen Liederschatz an der Nummer 871 und im Gemeinschaftsliederbuch an der Nummer 531.
Spät sein.
Liebe Geschwister, wir haben nun schon zwei Bibelarbeiten zur Bergpredigt gehört. In der ersten Bibelarbeit ging es einfach um die Einleitung. Da ging es um die Frage, was will die Bergpredigt? Die Bergpredigt ist die erste wichtige Predigt von Jesus, die uns überliefert ist. Uns wird ja manches aus der Jugend und Kindheit von Jesus gesagt, aber die erste Predigt, die er öffentlich hielt, war wohl diese Bergpredigt. Die Bergpredigt ist so eine Art Grundgesetz oder Verfassung für das Reich Gottes, das sahen wir. Wir sahen das schon durch Johannes den Täufer angekündigt war, dass das Reich Gottes jetzt nahe vor der Tür steht. Und als dann Jesus anfing zu predigen, war seine Botschaft nicht mehr, dass es nahe vor der Tür ist, sondern dass das Reich Gottes jetzt mitten unter ihnen ist. Als Jesus dann seine Hauptwirkung am See Genezareth einnahm, folgten ihm schon etliche nach. Und dann ging er mit ihnen auf einen Berg und dann hielt er diese Bergpredigt. Er hielt es eigentlich für die Jünger. Sie waren nahe um ihn herum. Aber über sie sollten die Grundsätze der Bergpredigt weitergegeben werden, an die, die mit den Jüngern später zu tun hatten. In der vergangenen Woche sahen wir den Einstieg, sozusagen die Präambel dieser Reichsgottesverfassung. Das sind die sogenannten Seligpreisungen gewesen. Und eine Sache ist mir an den Seligpreisungen so groß geworden. Die Seligpreisungen sind die absolute Alternative zu allem, was die Welt für angenehm und klug ansieht. Wieso sage ich das? Das Wort selig bedeutet nämlich nicht irgendwie verzückt oder träumerisch, sondern das Wort selig bedeutet so viel wie zu beglückwünschen ist oder glücklich zu preisen sind. In der Welt suchen die Menschen ja auch Glück und man hat seine Vorstellung glücklich, was glücklich ist. Reich, gesund und mit einer hohen Ansehen unter Menschen. Das betrachtet man weitgehend als Glück. Die Bergpredigt sagt was ganz anderes. Selig sind die geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihrer. Zu Jesu Zeiten gab es bedeutende Prediger. Es waren Schriftgelehrte. Es waren oft aus der Gruppe der Pharisäer. Sie betrachteten sich nicht als geistlich arm. Sie betrachteten sich als geistlich stark. Und nun sagt Jesus, nein, nein, mag ja sein, dass das wissende Leute sind, aber glücklich zu nennen sind die, die geistlich schwach sind und trotzdem glauben, denn ihnen ist das Himmelreich. In der Welt sagt man sich, selig sind die, die gesund sind und reich sind. Jesus sagt, glücklich zu nennen sind die, die Leid tragen. Da könnte einer sagen, wieso sollte mich das glücklich machen, Leid zu tragen? Nun, dadurch kann ich getröstet werden. Gott will einen wunderbaren Trost schenken. Und das merkst du eigentlich nur, wie großartig der Trost ist, wenn du weißt, was Leid ist. Und dann könnten wir all die 10 Punkte nennen, die uns glücklich machen können. Bis dahin, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles wider euch, so sie daran lügen. Wie viele Christen haben schwer mit Verfolgung gehabt? Keine Gruppe unter den Menschen hat so viel Verfolgung erlitten, wie gerade die Christen. Und nun sagt der Herr ihnen, selig sind die, die verfolgt werden. Denn unsichtbar ist doch der Herr Jesus immer bei uns. Eine wunderbare Sache. Heute wollen wir hier ein Stück weitergehen und ich möchte euch den Text von heute aus der ältesten deutschen Bibelübersetzung, aus der Übersetzung von Martin Luther von 1545 vorlesen. Und ihr werdet merken, dass die Sprache von Luther immer noch gut verständlich ist. Und wenn mal ein Begriff kommt, den man nicht gleich weiß, ergänzt sich das durch Zwischenbemerkung. Matthäus 5, von 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wo nun das Salz dumm, damit es gemeint wirkungslos oder kraftlos wird. Womit soll man salzen? Es ist nichts hinfort nütze, denn dass man es hinausschütte und lasse es von den Leuten zertreten. Also, es bringt nichts. Ihr seid das Licht der Welt. Es mag die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel. Ein Scheffel ist ein Maß für Getreide, so wie eine Art Krug. Wenn man ein Licht anbrennt, tut man das nicht unter so einen Krug stellen, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es denen, allen, die im Hause sind. Also lasset euer Licht leuchten vor den Leuten. Warum? Dass sie euch preisen? Nein. Dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das kommt direkt nach den sogenannten Seligpreisungen. Ich frage mich jedes Mal, wenn ich einen Bibeltext erarbeite, was ist denn der Hauptgedanke hier? Und hier in diesem Abschnitt geht es wohl um die Durchschlagskraft der Jesusjünger. Das Christentum gibt es jetzt schon 2000 Jahre. Ich habe jetzt bewusst das Wort Christentum gewählt. Christentum, das ist wie so eine christliche Ideologie. Nicht alle, die sich zum Christentum halten, beziehungsweise die meinen, dass sie vom Christentum geprägt sind, sind deswegen Christen. Sondern es gibt sogenannte Kulturchristen. Die haben sich so ein paar Punkte rausgesucht aus dem, was das Evangelium sagt. Sie sagen, das prägt mich, das schmückt mich sozusagen innerlich, das erbaut mich und ansonsten ist da nichts. Man geht heute davon aus, dass ein Drittel der Menschheit sich zu diesem Christentum hält. Aber mit Sicherheit ist nicht ein Drittel der Menschen der Welt wirklich Christ. Der Pastor Wilhelm Busch hat einmal gesagt, rötlich ist nicht rot und christlich ist nicht Christ. Vor vielen Jahren kam mir dazu ein Bild ein. Ich war ja, bevor ich Prediger geworden bin, vom Beruf ein Bäcker. In der Vorweihnachtszeit stellten wir Stollen her und wenn die Stollen dann abgebacken waren, dann hatten sie eine schöne braune Farbe. Aber die wollte man ja zu Weihnachten nicht. Man wollte ja Weihnachten weiße Farbe. Also wurden die Stollen mit Butter bestrichen und dann mit Staubzucker gepudert. Und jetzt sah man schneeweiße Stollen. Aber jeder wusste, die sind nicht schneeweiß. Es ist nur Puder. Liebe Geschwister, bei vielen ist das Christentum nur so ein Puder. Nur wer Jesus als seinen persönlichen Heiland angenommen hat, nur wer ihm folgen will, in diesem Leben und bis in die Ewigkeit, der ist ein Christ. Alle anderen sind es nicht. Jesus redet hier ja zuallererst zu seinen Jüngern. Und es ist nun sehr aufschlussreich, wie stark die Jünger und ihre Nachfolger das Evangelium in der Welt verbreiten konnten. Es war von Jesus vorhergesehen. Und trotzdem fragt man sich, wo haben die Möglichkeit und die Kraft hergenommen? Es ging ja eigentlich los mit einer Sache, die weltliche Leute als ein Versagen oder als einen Zusammenbruch ansehen wollten. Jesus hat 3 Jahre gepredigt. Der Hass gegen ihn kam in der Gesellschaft immer größer auf. Und nach etwa 3 Jahren wird er zum Tode verurteilt und er kriegt einen qualvollen Tod. Und seine Jünger sind so entsetzt, dass sie auseinanderstiebten. Bei der Verhaftung liefen sie schon auseinander und dann suchten sie die erste Möglichkeit, auch selbst auseinanderzugehen. Uns berichtet die Bibel, wie das Gründonnerstag war, wie alle Jünger wegliefen. Und sie berichtet uns auch, wie am Ostertag noch 2 unterwegs waren, die sogenannten Emmausjünger, die sagten, wir müssen damit abschließen. Jesus sagte in Matthäus 26, Vers 31, es erfüllt sich jetzt eine Weissagung. Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. So begann es. Kann denn aus so einer Zerstreuung etwas Großes werden? Nun, Jesus hat mehr gesagt. Jesus hat davon gesprochen, dass er einmal wiederkommen wird. Und er hat auch gesagt, dass dieses Wiederkommen von ihm Anzeichen haben wird. Und dann nennt er ein ganz wichtiges Anzeichen. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich Gottes, in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Matthäus 24, Vers 14. Obwohl Jesus vorher wusste, wenn er gefangen genommen wird, laufen alle davon, kann er doch sagen, aber das Evangelium geht nicht unter. Es wird gepredigt werden bis ans Ende der Welt. Da Jesus hat das einmal mit einem Vergleich aus der Natur gleichgesetzt. Er sagt, es ist einem Senfkorn gleich, dieses Evangelium, welches ein Mensch nahm und warf ihn in seinen Garten. Ein Senfkorn, das war ein ganz kleines schwarzes Korn, viel kleiner als die Senfkörner, die wir heute kennen und die manche Frauen in den Salat machen. Der Mensch warf den Samen in den Garten und es wuchs und ward ein großer Baum und die Vögel des Himmels wohnten unter seinen Zweigen. Das Evangelium ist in den 2000 Jahren, seitdem Jesus gekreuzigt wurde, gewachsen und hat die ganze Welt erfüllt. Ein Drittel der Menschheit wird heute zu den Christen gerechnet, auch wenn natürlich sehr viele Mitläufer und Traditionsleute dazwischen sind, die nur so ein bisschen Gepudere vom Christentum mitgekriegt haben. Es sind doch viele, die im festen Glauben stehen. Und einmal sagt er, Offenbarung des Johannes, wenn wir vor Gottes Thron sind, da ist dort eine Gruppe, eine große Schar, die niemand mehr zählen konnte. Das Evangelium ist gewachsen. Manche weltlichen Historiker oder Soziologen, auch manche Intellektuelle, ich will mal sagen Spinner, sagen nun, so breiten sich eben Ideologien und Religionen aus. Da ist ein großer Führer, einige befehlen sie ihn an und dann verbreiten sie das in der Welt. Nun ja, selig sind die Leidtragenden. Ist das eine Sache, denen die Leute so schnell nachlaufen werden? Oder? Der Bergpredigt heißt es, schlägt man dir auf die linke Wange, so zeige ich in die rechte Wange. Wen zieht denn sowas? Kaum jemand. Gibt es eine andere Religion? Nach meiner Meinung eine Religion, die ein vom Teufel inspirierter Mensch in die Welt gebracht hat, den Islam. Und der inspirierte Mensch war Mohammed. Betrachtet, wo der Islam heute ist. Überall, wo er aufgetaucht war, ist er durch Gewalt eingedrungen. Die ganzen islamischen Länder, sie wurden schon zu Mohammeds Zeiten und danach erobert mit Gewalt. Und heute in Afrika, wo es teilweise Regionen gibt, wo der Islam noch nicht die Oberhand hat, da treten gewaltsame terroristische Gruppen auf und versuchen den Islam und die islamischen Gesetze, die Religionsgesetze mit Gewalt durchzuführen. Die Verbreitung dieser Religion ist fast nur durch Gewalt geschehen. Jetzt könnte einer sagen, halt, Bruder Wagner, bei euch Christen ist das doch auch nicht anders gewesen. Doch, es war anders. Natürlich gab es Kreuzzüge. Natürlich gibt es Kriege zwischen Nationen, die sich für Christen halten. Aber das ist nicht die Verbreitung des Evangeliums gewesen. Das waren Entartungen. Im Islam ist das das Normale. Die Fahne von Saudi-Arabien, daran kann man sehen, worum es geht. Das Wappen ist ein Schwert. Und in Saudi-Arabien oder in den Emiraten oder in vielen dieser islamischen Länder wird regelmäßig freitags nach dem Gottesdienst das islamische Gesetz durchgeführt. Übeltäter werden öffentlich ausgepeitscht und in der vorletzten Woche, es ging durch die Nachrichten, sind an einem Tag 81 Menschen geköpft worden. Das ist Islam mit seinen Gesetzen, mit der Scharia. Nun gibt es natürlich auch noch Ideologien. Sie ähneln Religion und die sind noch schlimmer. Da war der Kommunismus. Er hat nur 70 Jahre die Gewalt über die Hälfte der Menschen gehabt. Aber zum Schluss waren 100 Millionen Todesopfer, wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr, zu beklagen. Wenn es zwischen Nationen, die sich christlich nennen, solche Auseinandersetzungen gibt, Kriege oder so etwas, dann ist das Entartung. Wenn es im Islam oder im Hinduismus kommt, dann gehört es zur Religion wesensmäßig dazu. Geschwister, eine aktuelle Sache muss ich einbringen. Im Augenblick der Krieg zwischen Ukraine und Russland. Unser Mitteleuropa, das ist ja weitgehend gottlos, atheistisch, materialistisch. Nach dem Untergang des Kommunismus hat Russland sich wieder zur Religion zurückgewendet. Der Religion des Christentums in Form der orthodoxen Kirche. Und jetzt beobachtet man etwas Schlimmes. Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche redet ganz und gar diesem Krieg zu, unterstützt den Staatspräsidenten Putin in seinem Krieg gegen die Ukraine. Aber, Geschwister, ich will hier keine Politik reden. Es sieht in Kiew nicht anders aus. Dort in der Ukraine gibt es auch einen Patriarchen. Und dieser Patriarch steht hundertprozentig hinter dem Staatschef der Ukraine. Sie segnen Soldaten, sie segnen Waffen, sie tun auch Gebete vorführen, das kann man sogar im Internet beobachten. Und dann sieht es so aus, als sei es christlich. Aber es ist nicht christlich. Es ist menschlich und manchmal vielleicht sogar ein bisschen teuflisch, wenn Menschen so gegeneinander gehen. Karl Marx, der giftige Stammvater des Kommunismus, der hat einmal gesagt, Religion ist Opium fürs Volk. Er hatte Unrecht. Der echte Glaube ist kein Betäubungsmittel. Der echte Glaube ist Lebensmittel. Aber falsche Religion. Äußeres Christentum ohne innere Herzensverbindung zu Jesus oder auch der eigene Kommunismus, das ist solches Opium. Karl Marx ist tot. Lenin ist tot und man kann ihn besichtigen an der Kremlmauer in Moskau. Aber Jesus lebt. Die Kommunisten sagten, die Lehre von Karl Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist. Noch erinnere ich mich an die großen Plakate, die damals so aushingen. Ich habe ja auch in der DDR gelebt. Aber, Geschwister, er ist untergegangen, dieser Kommunismus. Die Lehre war nicht allmächtig. Nun zurück zu diesem Wort, um das es uns geht. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid wie eine Stadt, die auf einem Berg liegt und die jeder sehen kann. Wenn man jetzt die Jünger anguckt, was waren es für Leute? Einfache Leute, Handwerker. Da waren vor allen Dingen Fischer vom See Genezareth. Sie haben kein Studium gemacht. Sie haben keine hohe Schule besucht, aber sie haben an Jesus geglaubt und sie hatten ihn lieb. Und durch ihr Zeugnis ist das Evangelium bekannt geworden in der Welt und groß geworden. Wo kommt die Durchschlagskraft des Evangeliums her? Nicht durch besonders ausgebildete und studierte Leute. Die großen Kirchen, evangelisch, katholisch, orthodox und was es noch alles gibt, lassen normalerweise nur Leute predigen, die lange studiert haben. Petrus hätte nicht predigen dürfen. Johannes hätte nicht predigen dürfen. Matthäus hätte nicht predigen dürfen. Sie alle waren das nicht. Aber Gott benutzte diese einfachen Leute. Das hat schon damals Leute, die sich auskannten bei der Religion, sehr beeindruckt. Die obersten Führer hatten Israels, alles Theologen, hatten Petrus und Johannes verhaftet. Und dann wird berichtet, wie das Verhör verlief. Sie, diese oberen Theologen, sahen aber die Freudigkeit des Petrus und Johannes und verwunderten sich. Denn sie waren gewiss, dass es ungelehrte Leute und Laien waren. Paulus, der Einzige, der so etwas Ähnliches wie Theologie studiert hat unter den Aposteln, der bezeugt es genauso. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 28, da sagt er: Und das Unedle, das, was man nicht großartig vor den Leuten vorführen kann, wie einen Erzbischof, wie einen Theologieprofessor und. Und das Unedle vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und dass da nichts ist, dass er zunichte macht, was etwas ist. Wie konnte sich das Evangelium so auf der Welt ausbreiten? Wieso konnte eine Schar zum Glauben kommen, die heute keiner mehr zählen kann? Ganz einfach, weil der Herr sich zu seinen Jüngern bekannt hat. Und der Herr hat was aus seinen Jüngern gemacht. Er sagt es ihnen hier: Ihr seid das Salz der Erde. Salz ist stark. Ein wenig Salz gibt allen Geschmack und schützt vor Verwesung und was nicht alles. Das ist Vollmacht. Jesus hat seinen Jüngern zu Salz der ganzen Welt gemacht, Vollmacht gegeben. Ihr seid das Licht der Welt. Jesus zeigt, eure Ausstrahlung wird überall dort, wo es heute dunkel ist, Licht hinbringen. Und ihr seid wie eine Stadt auf einem Berge. Ihr seid etwas Bedeutendes, auch wenn sie von euch sagen, ihr seid nichts, nur ungelehrte Leute und Laien. Wir wollen uns diesen Fragen noch ein Stück näher ansehen, was wir sind als Kinder Gottes. Aus uns, durch uns, die wir an Jesus glauben, breitet sich das Evangelium heute aus. Durch die Apostel damals, vor 2000 Jahren, wurden die Anfänge gemacht. Und dann kam Generation für Generation. Alle erlebten sie, dass die Welt sie ein Stückchen hasste und verachtete. Aber Generation für Generation wuchs das Evangelium in der Welt. Zuerst ein kleines Samenkorn, wie so ein Senfkorn. Und dann ein großer Baum geworden, wo sogar die Vögel, die ja gar nicht dazugehören, aber sich gerne auf die Zweige setzen, weil sie merken, dass was Gutes mit dem Baum. Die Vollmacht der Jesus-Jünger als Salz der Erde. Nun, Jesus beginnt, ihr seid das Salz. Sehen wir uns die Worte mal an, ihr. Hier ist eine Festlegung, ihr Schüler. Ihr Schüler von Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid nicht einfach nur welche, die etwas gelernt haben, die an der Universität Theologie studiert haben, die bei einem bestimmten Theologieprofessor Vorlesungen gehört haben. Nein, ihr Jünger, ihr Jesus-Jünger, ihr Jesus-Schüler. Wer zu Jesus gehört und wer sich mit seinem Wort beschäftigt, wer mit ihm innerlich in Verbindung ist durchs Gebet, der wird zum Salz der Erde. Wie wird man so ein Jünger Jesu? Die Jünger damals wurden zu Jesus-Jüngern, dadurch, dass der Herr sie berufen hat, dass sie im Herzen das merkten, ich sollte zu ihm gehören. Johannes, solch ein Jesus-Jünger, schreibt im ersten Kapitel des Johannes-Evangeliums, wie viele ihn, Jesus, annahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Gottes Kinder, das heißt, innerlich nochmal neu anfangen können, wiedergeboren zu einem Kind Gottes. Bist du ein Kind Gottes geworden? Hast du Jesus angenommen? Wenn dein wirklicher Herr, der in deinem Leben bestimmen darf, Jesus ist, dann bist du sein Jünger. Paulus gebraucht einmal ein anderes Bild für die, die gläubig sind. Er nennt sie der Tempel Gottes, eine Wohnung Gottes im Geist. Wenn du ein Schüler Jesu bist, wenn du von Neuem geboren bist, wenn du eine Wohnung Gottes bist, wenn er in deinem Herzen bist, dann kannst du Salz der Erde sein. Hier geht es nicht darum, ihr solltet Salz der Erde sein. Ihr solltet euch bemühen, so zu sein, wie es in den Seligpreisungen heißt. Nein, ihr seid. In der Heiligen Schrift wird öfter von den Jesus-Jüngern gesprochen und öfter wird gesagt, ihr seid etwas Bestimmtes. Ich will mal so ein paar Worte, wo Jesus so etwas sagt oder wo die Apostel für uns so etwas schreiben, nennen. Und das dürfen wir uns alles persönlich annehmen. Als Jesu-Leute seid ihr ungeheuer wertvoll. Zu Jesu-Zeiten hat man das auch erlebt, dass hin und wieder mal ein Vogel abstürzt, ein Sperling, und tot ist. Jesus sagt zu diesem Phänomen, es fällt kein Sperling zur Erde ohne Gottes Zulassung. Und dann sagt er Matthäus 10, Vers 31 zu seinen Jüngern, so fürchtet euch denn nicht, ihr seid besser, ihr seid mehr als viele Sperlinge. Ihr seid wertvoll. Du, liebe Schwester, du, lieber Bruder, bist in Gottes Augen ganz wertvoll. Du bist ein Goldstück in seinen Augen. Du bist so viel wert, dass der Herr Jesus für dich bezahlt hat. Er hat mit seinem Blut bezahlt. Im ersten Korintherbrief, da schreibt Paulus einmal im Kapitel 7, Vers 23, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschenknechte. Du bist wertvoll, du bist erkauft mit dem Blut des Sohnes Gottes. Das heißt, Gott hat geblutet dafür. Gott ist gestorben, damit du zu ihm gehören kannst. Noch mehr. Ihr seid Menschen, die durch Gott ungeheuer edel gemacht worden sind. Im Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 3, da sagt Jesus, dass wir reine Leute sind. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ihr seid rein. Wie sieht's denn bei dir aus? Bist du rein? Ist dein Herz rein? Oder gibt es dort wütende, vielleicht hasserfüllte Gedanken oder unreine Gedanken? Wenn du Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes im Herzen hast, wenn du Jesu Worte beachtest, da hat er dich rein gemacht. Er hat dir zugesagt, dass dir all deine Schuld vergeben ist. Ihr seid schon rein um des Wortes willen. Einmal zählt der Herr Jesus verschiedene Menschen in übelsten Sünden auf. Diebe, Mörder, Kinderschänder, Homosexuelle und. Das war damals alles üblich in der Gesellschaft, so wie es auch heute üblich ist. Und dann sagt er, sie werden das Reich Gottes nicht erben. Wenn das alleine da stünde, wäre es zum Verzweifeln. Aber es geht weiter, 1. Korinther 6, Vers 11. Und solche sind eurer etliche gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen unseres, des Herrn Jesu und durch den Geist unseres Gottes. Schwester, mach gewesen sein in der Vergangenheit, was will. Wenn du Jesus als Heiland hast, dann bist du abgewaschen. Dich kann nichts mehr scheiden. Lieber Bruder, es geht dir genauso. Und wenn du noch schwach bist hier und da, der Herr hat für dich bezahlt und geblutet. Im Galaterbrief, da wird es uns auch gesagt durch Paulus, ihr seid alle Gottes Kinder, durch den Glauben an Christum Jesu. Glauben, das heißt, sich ihm angeloben. Wenn du dich Jesus angelobt hast, wenn du sagst, bei dir, Jesu, will ich bleiben und das auch wirklich meinst. Ihr seid alle Gottes Kinder durch diesen Glauben. Ohne den Glauben bist du allerdings kein Kind Gottes. Dann bist du nur ein Geschöpf. Das müssen wir nicht jeden Ungläubigen auf die Nase binden, dann fühlt er sich vielleicht beleidigt. Aber wir können ihnen Mut machen. Komm doch auch zu Jesus, damit du merkst, wie gut seine Kinder haben. Noch mehr. Im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 10, da heißt es, und ihr seid vollkommen in ihm, welcher ist das Haupt aller Fürstentümer und Obrigkeiten. Jesus ist höher als alle Engel und als alles, was man sich vorstellen kann. Und hier steht, durch ihn sind auch wir vollkommen. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich eigentlich keinen vollkommenen Menschen. Und wenn ihr meine Frau fragen würdet, dann hätte die vielleicht auch das eine oder andere zu sagen, was nicht so vollkommen ist. Aber wenn Gott mich ansieht, dann sieht er, dass Jesus all das Falsche schon weggemacht hat, dass es mich nicht mehr verklagen kann. Es hängt noch dran, aber es wird abgehen. Und am jüngsten Tag stehe ich damit nicht mehr so vor Gott. Pastor Motorsohn erzählte einmal, dass er bei einem Bildhauer eingeladen war und er sah in seinem Atelier einen großen Granitblock. Und er fragte den, woran arbeitest du jetzt hier? Und er sagte, mit dem Finger auf den Granitblock hinweisend, da steckt eine Germania drin. Er wollte ein Denkmal von Germania machen. Und dann hat er gesagt, es muss nur noch der Dreck ab. Wisst ihr, so sieht uns Gott. Er sieht uns so, dass nur noch das eine oder andere ab muss. Aber in Christus, wenn Gott uns ansieht, sieht er seinen Sohn. Und da sieht er einen Vollkommenen in Christus vollkommen. Dies rüstet uns aber auch für unseren Dienst aus. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 5, da heißt es, ihr seid allzumal Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht und von der Finsternis. Ihr seid das Salz der Erde, nicht von der Nacht, nicht von der Finsternis, sondern Kinder des Lichtes. Dann wird noch auf etwas hingewiesen. Es gibt einen hier in der Welt sichtbaren Leib Jesu. Was ist das? Es ist die Gemeinde. Jeder einzelne Christ ist ein Glied an diesem Leib Christi. Und in 1. Korinther 12, 27, da schreibt Paulus, ihr seid aber der Leib Christi und Glieder, ein jeder nach seinem Teil. Wunderbar, wir sind Glieder am Leibe Jesu. Wir sind so etwas Großes. Petrus schreibt einmal, ihr waret einst wie die irrenden Schafe, 1. Petrus 2, 25. Aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seele. Und Johannes schreibt in Kapitel 4, Vers 4 seines ersten Briefes, Kindlein, ihr seid von Gott und ihr habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Ihr seid, so beginnt er, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr müsst euch nicht bemühen, dieses Salz zu werden. Ihr müsst euch nicht bemühen, Licht zu werden, sondern ihr seid es. Jesus sagt über uns, ihr seid meine Freunde. Johannes 15, Vers 14. Manchmal hauen wir aber daneben. Einmal waren zwei seiner Jünger, Jakobus und Johannes, sehr erbost über Menschen, die mit Jesus und den Jüngern nichts zu tun haben wollten. Und dann sagten sie zu Jesus, lass doch Feuer über dir auf deren Haupt fallen. Und dann sagt Jesus, wisst ihr nicht, wessen Geistes Kind ihr seid? Der Geist Gottes ist in uns. Denkt doch daran, da könnt ihr doch nicht solche zornigen Gedanken haben. Er sagt vielmehr in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. In den Reben fließt derselbe Saft wie durch den Weinstock. Ihr seid die Reben. Wir sind Gottes Mitarbeiter, schreibt Paulus im 1. Korinther 3, Vers 9. Und gleichzeitig sind wir aber auch das Ackerfeld, auf dem etwas Gutes wachsen kann. Und ein Bau Gottes, zu dem andere hinkommen können. Das ist die Durchschlagskraft der Christen, das, was Gott aus uns gemacht hat. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. Da ist vielleicht eine Schwester, die kaum richtig schreiben kann. die nicht viel von der Welt gesehen hat, aber die Jesus lieb hat. Und dieser Jesus hat sie auch lieb. Sie hat ihn lieb, er hat sie lieb. Er hat sie auserwählt, dass sie für immer im Himmel mit ist. Vielleicht bist du schwach, auserwählt. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk seines Eigentums. Und dann sagt er, Petrus, auf dass ihr verkündigen sollt die Tugenden, die guten Seiten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das hat die Kraft den Jüngern gegeben. Sie sind etwas, aber durch Jesus. Ihr seid das Salz der Erde. Ich kann mich an eine Schwester erinnern, die kam zur Bibelstunde und es war nur ein kleiner Bibelkreis. Und sie wollte jedes Mal die Leute ein bisschen aufmuntern, indem sie ein Lied zitierte. Verzage nicht, du Häuflein klein. Nun ja, es ist schöner, wenn wir viele sind. Aber der Herr Jesus hat schon gesagt, von der kleinen Herde. Ihr seid die kleine Herde, die eine kleine Kraft hat. Aber es liegt eine große Verheißung drauf. Die kleine Herde wird das Reich Gottes erben. Mit der kleinen Kraft, so wird es der Gemeinde von Philadelphia in der Offenbarung gesagt, hat sie eine offene Tür, durch die sie viele zu Jesus führen kann. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Der Herr hat euch eine große Vollmacht gegeben. Salz ist so wichtig. Ohne Salz ist manches Essen kaum genießbar. In dieser Welt ist vieles ungenießbar, vieles farblos und austauschbar. Aber wenn die Menschen das Evangelium hören und wenn sie es annehmen, dann kommt in ihr Leben Profil. Wir, die wir zu Jesus gehören, du als Jüngerin Jesu, du als Jünger Jesu, du bringst diese Salzkraft. Ohne Evangelium ist es geschmacklos in der Welt, fade und ja noch mehr, Salz hat man früher zum Konservieren benutzt. Heute hat man manche Tiefkühleinrichtungen, aber sobald kein Strom da ist und wer weiß, was uns noch blüht, wenn unsere Regierung weiter diesen Strom so einsparen will, dann greifen wir vielleicht auch wieder auf Konservierungsmittel zurück wie Salz. Mit Salz konnte man früher Fleisch lange brauchbar halten, Fisch lange brauchbar halten. Ihr Gläubigen, ihr könnt die Verwesung der Welt aufhalten. Und das haben die Jesus-Leute immer wieder getan. Natürlich haben Christen immer wieder versagt. Manchmal wird uns gesagt, wo wart ihr Christen mit den in der Zeit der Kreuzzüge? Aber immer wieder gab es welche, die haben diese Salzkraft eingesetzt. Im alten Rom liebte man den Kampf Mann gegen Mann, den Gladiatorenspiele, wo dann zum Schluss einer tot rausgetragen wurde. Und es wird heute oft gesagt, dass die Antike so ein Vorbild ist, auch für viele rechtliche Fragen heute oder auch für die Demokratie. Da wird das alte Griechenland als Beispiel genannt. Ach, es war brutal in diesen Zeiten gewesen. Alte wurden getötet, weil sie nur noch unnütze Esser waren und ähnliches. So sah es in diesen großartigen antiken Welten aus. Aber dann kamen die Christen. Während eines Gladiatorenkampfes war ein von Jesus erfüllter Glaubensmann da. Und er sagt, das kann man sich doch nicht ansehen. Jetzt haben sie alle schon von Jesus gehört. Und dann ging er dorthin, wo die gegeneinander kämpfen sollten und sagt, hört auf damit, das darf nicht sein. Die Leute wollten ihr Vergnügen und sie haben ihn vor Wut gesteinigt. Aber dann hört es auf mit den Gladiatorenspielen. Denn sie merkten, das passt nicht dazu. Da haben die Christen das verfaulte Wesen der Welt ein Stückchen aufgehoben. Oder die Sklaverei. Heute noch gibt es Sklaven in Indien zum Beispiel. In den arabischen Ländern. Es gibt Leibeigene und Sklaven. Bei uns hat es glücklicherweise aufgehört. Aber warum? Weil da mutige Glaubensleute waren, wie zum Beispiel in England, ein gewisser Wilberforce. Was hat der Mann gekämpft sein Leben lang? und hat es erleben dürfen, dass die Sklaverei ausgesetzt war. Ihr seid das Salz der Erde. Die großen, guten Dinge, die über diese Welt kamen, sind oft durch die Gläubigen da gekommen. Natürlich gab es auch laue Christen. In Offenbarung 3 wird von der Gemeinde von Laodicea gesprochen, die nicht Salzkraft hatte, die kein Licht mehr hatte. Kirchen waren das oft. In der Hitlerzeit haben sich viele Kirchen hier diesen Staat auch angebiedert. Nicht alle, aber viele. Aber einzelne sind bis heute als Märtyrer gelobt, weil sie Salz reinbrachten. Und heute, wo Sünde nicht mehr Sünde genannt wird, sondern das Gegenteil, es hochgelobt wird, wo Homosexualität als was Normales bezeichnet wird, es gibt immer noch Einzelne, die auch in dieser Zeit Salz für die Welt sind, auch wenn sie Ärger bekommen. Ich denke manchmal an den Pfarrer Latze. Er wird jetzt wieder einen Prozess haben, weil er vor Menschen gesagt hat, dass dieses homosexuelle Lebensweise nicht richtig ist. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Aber selbst wenn er dadurch zu leiden hat, er ist Licht in dem Ort. Er hat Salzkraft. Das Licht hat genau wie das Salz seine Wirkung. In Jesaja 49, Vers 5, da wird von Israel gesagt, dass sie ein Licht für die Welt sein sollen. Salz hält Verwesung fern. Salz gibt Geschmack in alles. Und dadurch haben die Jünger Durchschlagskraft gehabt. Licht, das bringt Leben. Licht ist ein Lebenselixier. In Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 4 heißt es über Jesus, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Wie kann man das verstehen? Nun, es gibt etwas, das habt ihr vielleicht schon in der Schule gelernt. Das nennt man die Photosynthese. Durch das Licht entwickelt die Pflanzen sogenanntes Blattgrün. Ohne das Blattgrün können die Pflanzen nicht existieren. Es gibt weder Essen für Menschen noch für Tiere. Alles müsste untergehen. Aber durchs Licht kommt so ein Lebenselixier. Ihr seid das Salz, was Geschmack in die Welt bringt, was vor Fäulnis behütet. Und ihr seid das Licht, das Leben bringt. In der Corona-Pandemie haben manche Ärzte den Leuten gesagt, nehmt Vitamin D. Vitamin D ist ein Vitamin, das haben viele zu wenig in ihrem Körper. Es entsteht durch Sonnenlicht. Weil wir heute alle irgendwo im Büro sitzen und so weiter, haben wir manchmal zu wenig. Aber dieses Licht, dieses Vitamin D, schützt vor Viren und nicht nur vor den Coronaviren. Wir wissen ja gar nicht viel über den Hintergrund von Corona, auch wenn uns da viel den ganzen Tag erzählt wird. Aber Vitamin D, was durchs Licht kommt, das hilft. Übrigens, es gibt Menschen, die unter der sogenannten Winterdepression leiden. Wenn dann es endlich wieder hell wird, blühen auch sie wieder auf. Ihr seid das Licht in einer depressiven und traurigen Welt. Licht hat natürlich noch viele andere wichtige Seiten, und wo wir auch sein können. Durchs Licht kann ich den richtigen Weg erkennen. Wenn jemand sich sagt, wie kann ich denn menschenwürdig leben? Wie komme ich ans wirkliche Ziel? Dann sind es die Jünger, die ihnen zeigen, worum es wirklich geht. In der Welt, da heißt es oft so, das Leben ist nur im Suff zu ertragen. Durchs Evangelium kann man sagen, nein, Jesus, wenn der unser Ziel ist, dann lohnt sich unser Leben. Schau auf ihn. Das haben die Jesus-Leute immer gemacht. Und so haben sie vielen den rechten Weg gezeigt. Viele von Abwegen abgebracht. Das Licht soll leuchten. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Ja, weil sie es brauchen. Die Jünger haben es getan. Und seit 2000 Jahren, von Generation zu Generation, wird es weitergegeben. In einem Kinderlied, da heißt es, in der Welt ist dunkel, leuchten müssen wir. Du in deiner Ecke, ich in meiner hier. Aber in einem Vers geht's dann weiter. Doch wir können leuchten von uns selber nicht. Wenn wir es auch versuchten, gäbe es doch gar kein Licht. Geschwister, so ist es. Das wahre Licht ist Jesus. Johannes der Täufer hat auf ihn hingewiesen. In Johannes 1, Vers 8 heißt es, er war nicht das Licht, sondern das Erzeugte von dem Licht. Aus uns heraus haben wir auch nicht das Licht, aber wir kennen es und wir dürfen Zeugnis geben von dem Licht. Corrie ten Boom, die Frau, die um ihre Treue zu Jesu willen bei Hitler im KZ war, die erleben musste, dass dort ihre Schwester starb, dass ihr Vater schon nach wenigen Tagen im Gefängnis gestorben ist. Diese Corrie ten Boom, die hat es mal in ein Bild gebracht. Sie hat gesagt, wir als Gläubige, wir sind nicht die Sonne. Die Sonne der Welt ist Jesus. Wir sind der Mond. An und für sich ist der Mond ein kalter Stein. Wenn der Mond aber in der richtigen Verhältnis zu Jesus steht, reflektiert er das Sonnenlicht, dass es in mancher Nacht wirklich ganz, ganz hell wird. Geschwister, das ist etwas Wunderbares. Ich war zu DDR-Zeiten einmal in einem Ort eingeladen, eine Evangelisation zu halten. Und dann schrieb mir der Bruder, ich könnte selbst einen Termin bestimmen, aber ich sollte darauf achten, dass Vollmond ist. Ich dachte, was ist denn das für eine seltsame Gemeinde, nur bei Vollmond evangelisieren. Dachte schon, ist da was Okkultes im Hintergrund? Und dann kam ich in den Ort und dann begriff ich es. Es waren so viele Schlaglöcher auf den Straßen. Das kennt man ja dort, wo der Sozialismus ist. Überall kaputte Bürgersteige, kaputte Straßen. Und in dem ganzen Ort gab es 2 oder 3 Straßenlampen. Es war gefährlich, abends den Weg zu gehen. Deswegen warteten sie auf den Mond. Du darfst in dieser gefährlichen Welt den Dienst des Mondes tun und von diesem Licht weitergeben. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen. In den letzten Tagen kam so ein Bericht über Pastor Uwe Holmer. Er war mein Lehrer an der Bibelschule. Ein wirklich liebevoller, gütiger und eindeutiger und konsequenter Glaubensmann. Als dann die politische Wende kam, er hat immer unter dem Kommunismus ein Stück zu leiden gehabt und seine Kinder, keiner durfte eine höhere Schule besuchen. Dann kam es aber zu dem Problem, dass der Kommunistenchef Erich Honecker, der Staatsratsvorsitzende, dass dieser Honecker keine Bleibe mehr hatte. Niemand wollte ihn irgendwo wohnen haben. Und dann gab es nur eine Möglichkeit, als Untermieter bei Pastor Holmer. In diesem Film, der in den letzten Tagen lief, wird das so gezeigt, dass er zu der Erkenntnis kam, wenn ich von Barmherzigkeit rede, muss ich barmherzig sein. Und so hat er Erich Honecker aufgenommen. Es haben sicherlich Millionen diesen Film im Fernsehen jetzt gesehen. Ob sich da viele bekehren, weiß ich nicht. Aber ich bin mir ganz sicher, einige werden beeindruckt sein. Nachdem man so viel Schlimmes über Christen gehört hat, über die katholischen Priester, unter denen es welche gab, die Kinder missbraucht haben, über katholische Bischöfe, die nach Reichtum gestrebt haben, über protestantische Irrlehrer, die den Leuten die Bibel stehlen, indem sie ihnen ihre Märchen vortragen und sie von Jesus trennen. So viel Falsches gegeben. Aber da ist einer, der durch sein Glaubensleben ein Zeugnis gibt und die Menschen staunen. Und ich hoffe und bete, dass vielleicht der eine oder andere sagt, so möchte ich auch sein. Ich möchte Fäulnis aufhalten. Ich möchte Licht sein. Das ist möglich. Du musst dich nicht bemühen, das zu werden. Du musst nur im richtigen Verhältnis zu Jesus stehen. Dann kannst du wie der Mond ein kalter Stein sein, aber es kommt Licht durch dich. Man wird dich sehen wie eine Stadt auf dem Berge. Vielleicht hat Jesus an Jerusalem gedacht. Ich bin oft in Jerusalem gewesen. Die Stadt ist fast 1000 Meter über den Meeresspiegel. Wenn man anfährt, von allen Seiten sieht man sie und man sieht ihre prächtigen weißen Häuser. Zu Jesu Zeiten gab es im Tempel eine hohe Lampe, die zu bestimmten Festen angebrannt wurde. 20 Meter hoch war sie. Und wenn man von Weitem kam, sah man diesen Lichtschein. So dürfen Kinder Gottes sein. Lass dich von Jesus zu Licht und Salz machen, indem du dich fest an ihn hältst. Vielleicht sagst du, aber ich bin doch so, gar nicht so, wie ich sein müsste. Halt dich an Jesus, er macht dich so, wie er dich braucht. Einmal hat er gesagt, und das steht in Lukas 12, 49, ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden. Was wollte ich lieber, denn es brennete schon. Du darfst Licht sein, du darfst Salz sein, du kannst wie die Stadt auf dem Berge sein, und der eine oder andere wird dadurch auf Jesus hingewiesen. Vielleicht deine Kinder, deine Eltern, Freunde, Arbeitskollegen, lass dich von Jesus prägen. Lasst uns jetzt miteinander beten. Ach ja, Herr Jesus, hab Dank, dass du in die Welt gekommen bist und dass du nicht nur damals was gepredigt hast, sondern dass du heute unsichtbar da bist und in das Herz deiner Kinder einziehst. Hab Dank, dass du auch uns zu brauchbaren Mitarbeitern und Werkzeugen von dir machen kannst. Herr, du siehst, wo wir Zeugnis von dir geben müssen, durch Worte oder auch durchs Leben. Und du siehst auch, wo es uns schwer fällt. Aber hab von ganzem Herzen Dank, dass du uns so prägen kannst, dass auch wir wie Salz und Licht in der Welt wirken. Ja, in der Welt ist es dunkel und wir könnten immer darüber klagen, aber wir freuen uns, dass du in die Welt gekommen bist als das Licht und wir möchten uns dir zur Verfügung stellen, dass auch durch dich, durch uns ein Stückchen deines Lichts hier reinkommt, in unsere Familien, in unsere Freundeskreise, bei denen, die uns besuchen, mit denen wir reden können, in die Krankenzimmer und wo es überall ist. Ach Herr, es wäre so viel zu sagen, von unserer Liebe zu dir, von unserer Dankbarkeit, dass du was aus uns machen kannst. Wir wollen alles deinen Vater bringen, mit den Worten, die du einmal deinen Kindern gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen. In Jesu Namen, Amen. In Jesu Namen, Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche, eine schöne weitere Zukunft und dass ihr Lichtträger und Segensträger in dieser Welt sein könnt und als solche wirken könnt. Und ansonsten lade ich euch ein, wer es einrichten kann, am Sonntag um 10:30, entschuldigt bitte, 10.30 Uhr, über Internet und Telefon, der Gottesdienst meiner Gemeinde. Und nächste Woche gehen wir in der Bibelstunde weiter durch die spannende Bergpredigt, die Jesus uns hinterlassen hat. Der Herr segne euch.